Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
In Europa umgibt, verstehen wir Krankheit, Verletzung und Verwundung meist in einem physischen, in einem körperlichen Zusammenhang, jedoch auch die Psyche, die Seele spielt in manchen Fällen eine große Rolle. Die Zugänge eines jeden Einzelnen zur Krankheit sind unterschiedlich, so wie auch die Heilungsansätze individuell verschieden sind. Manch einer schwört auf die Apparatemedizin, der andere wiederum auf alternative Heilmethoden. Von der Pflanzenheilkunde über die Hexerei bis zu Public Health, das ist das Thema der heutigen Ausgabe aus der Senderei Welt im Ohr, die von der Kommission für Entwicklungsforschung in Zusammenarbeit mit dem ORF Campus Radio gestaltet wird und zu der ich euch sehr herzlich begrüße. Meine Gäste heute Abend sind Frau Dr. Ruth Kutalek, eine Medizinanthropologin, die zurzeit ein Peer-Projekt leitet, und zwar einen Masterlehrgang für Medizinanthropologie und internationale Gesundheit. Das Ganze findet in Uganda statt. Guten Abend.
Guten Abend.
Danke für dein Kommen ins Studio.
Sehr gerne.
Und Herr Professor Armin Prinz, ein Mediziner und Medizinanthropologe, Gründer der Ethnomedizinischen Gesellschaft. Guten Abend, Herr Prinz. Danke für Ihr Kommen ins Studio.
Guten Abend und danke für die Einladung.
Die Musik ist heute von Saregama, von Folk Music, Yusuf Karembe und Freestyle Percussion Magic. Und am Mikrofon begrüßt euch Anna Brix. Herr Prinz, Sie sind Mediziner und Medizinanthropologe. Was macht ein Medizinanthropologe und warum haben Sie sich für dieses Fach interessiert?
Ja, ich habe begonnen, Ethnologie zu studieren. Und habe mich also dann sehr schon hingewendet zur Erforschung traditioneller Heilverfahren. Und ein Freund von mir, der Medizin studiert, hat gesagt, du kannst überhaupt nicht das machen, wenn du nicht Medizin kannst. Daher habe ich dann mich entschlossen, auch Medizin zu studieren. Ich fühle mich echt interdisziplinär, aber für die Ethnologen bin ich der Mediziner und für die Mediziner bin ich der Ethnologe. Und ich habe also dann begonnen, meine erste Reise vorzubereiten mit dem leider kürzlich verstorbenen Manfred Kremser, Professor Kremser von der Völkerkunde. Und wir sind dann in den Kongo gefahren, an die Grenze zum Sudan und zur Zentralafrikanischen Republik, zu dem Stamm der Asande, um dort also unser Material für die Dissertation zu sammeln.
Und haben Sie viel sammeln können?
Wir haben sehr viel sammeln können. Es ist immer so, wenn man irgendwo ist, 14 Tage, glaubt man, man weiß alles. Wenn man irgendwo 5 Monate, 6 Monate ist, dann denkt man sich, naja, einiges brauche ich noch. Und wenn man 3 Jahre dort ist, dann weiß man, dass man nichts weiß. Und dann ist man am richtigen Weg.
Herr Prinz, seit wann gibt es denn das Fach Medizinanthropologie?
Naja, es hat begonnen im deutschen Sprachraum als Ethnomedizin. In Deutschland, also in Österreich eigentlich, das war der Herr Drobeck, auch ein Arzt und Völkerkundler, der Anfang der 50er Jahre den Begriff Ethnomedizin geprägt hat, der sich auch habilitieren wollte in diesem Fach, aber dann aufgrund von Quereleien anscheinend mit der damaligen Institutsführung das Ganze aufgegeben hat. Er ist dann Facharzt für physikalische Therapie geworden. Und dann hat in Deutschland das Ganze eingesetzt, etwa zu Beginn der 70er Jahre, vor allen Dingen in Hamburg mit der Gründung der Zeitschrift Ethnomedizin bei Joachim Sterli. Und eine Heidelberger Gruppe die Curare gegründet. Das ist also eine noch immer existierende Ethnomedizin-Zeitschrift in Deutschland, die also international einen sehr guten Ruf bereits hat.
Sie haben ja auch eine ethnomedizinischen Newsletter herausgegeben.
Ja, das ist leider, haben wir das müssen einstellen. Ich bin Flughafenarzt gewesen und der Flughafen hat mir den Druck gesponsert. Außerdem haben wir so viel zu tun, dass die Arbeit für uns beide über den Kopf wächst. Und wir haben jetzt uns überlegt, eventuell ein Internetjournal herauszugeben darüber, aber momentan ruht das Projekt.
Und wie ist denn die Abgrenzung zur Medizin? Weil die Medizinanthropologie ist ja ein sozialwissenschaftliches Fach.
Ja, ich würde sagen, die Medizin ist auch sozialwissenschaftlich. Also wir können, an sich ist ja die Medizin überhaupt keine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Es ist, ich streite nicht ab, dass die Anatomie oder die Physiologie, dass das Wissenschaften sind. Aber was ist eine Wissenschaft? Eine Wissenschaft ist eigentlich eine methodische Erkenntnisarbeit. Und der Vorsatz, ich möchte heilen, ist kein methodischer Ansatz.
Ruth, was ist das für ein Projekt, das du in Uganda leitest?
Das ist ein EPIR-Projekt, das wir im Oktober letzten Jahres begonnen haben. Wir starten im September kommenden, dieses Jahr, einen Masterkurs Medical Anthropology and International Health in Uganda, in Gulu. Das ist im Norden Ugandas, der bis vor wenigen Jahren noch Bürgerkriegsgebiet war. Die Gulu-Universität ist seit etwa 10 Jahren dort, die medizinische Fakultät. Und wir haben uns entschlossen, diesen Kurs in einer Region vor allem zu machen, die eher benachteiligt ist im Vergleich zu anderen Regionen in Uganda. Wir wollen mit diesem Kurs sowohl Sozialwissenschaftler als auch Medizinerinnen, Mediziner ansprechen.
Ich wollte gerade fragen, wer da teilnimmt und welche Voraussetzungen da sind, um das Fach studieren zu können. Aber
also es sind, wie gesagt, Medizinerinnen und Mediziner können dieses Fach studieren, also die ein Baccalaureat haben in Medizin, das gibt es ja in Afrika, da ist unser Afrika weit voraus. Und solche, die eben Sozialwissenschaften studiert haben, also Soziologie, Kultursozialanthropologie oder auch Politikwissenschaft. Und wir wollen in diesem Kurs eben interdisziplinär arbeiten. Wir haben auch Unterrichtende, die aus verschiedenen Richtungen kommen, die sowohl Medizinanthropologen sind, als auch Epidemiologen sind. Und uns ist eben ein Punkt sehr, sehr wichtig, nämlich dass es ein Projekt ist, das orientiert ist an den Bedürfnissen der Gemeinschaft dort.
Und wie sind die Berufsaussichten derjenigen, die das Fach studieren oder die den Masterkurs besuchen?
Die Berufsaussichten, so wie wir das heute erkennen können, es ist der erste Kurs in Medizinanthropologie in ganz Afrika. Also wir werden sehen, wie das dann konkret aussehen wird. Aber wir haben bis jetzt schon recht viele Interessenten eigentlich.
Wie viel hast du das?
Also es sind im Moment sind es etwa 7 bis 8 Interessenten, die diesen Kurs dezidiert machen wollen. Wir haben jetzt erst diese Werbung sozusagen ausgeschickt. Also wir hoffen, dass wir in etwa 25 bis 30 Bewerbungen bekommen und dann aus diesen Bewerbungen die besten 15 heraussuchen können. Und ich denke mir, dass es gerade im Bereich NGOs, also Non-Governmental Organisationen, auch im Bereich von WHO, UNESCO, dass da ein sehr, sehr großer Bedarf ist für Medizinanthropologen, nämlich solche, die sowohl die Sprache der Medizin als auch die Sprache der Sozialwissenschaften verstehen.
Herr Prinz, WHO, Stichwort. Sie waren und sind noch heute bei der WHO tätig, stimmt
ja,
das?
Ich bin Konsulent bei der WHO.
Ja.
Ich war das erste Mal im Sudan, in Yambio, bei der Ebola-Epidemie 2004. Da hat mich die WHO hingeschickt, weil sie sich einige Sachen nicht erklären konnten.
Was Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen? Und zwar möchte ich mal ganz zu Beginn, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen bei der WHO? Zu arbeiten,
weil ich den Referenten kennengelernt habe für Infektionskrankheiten.
Verstehe.
Und der war also sehr interessiert, dass man das mit einbringt, also die Medizinanthropologie in diese Untersuchungen und in diese Hilfsprojekte. Aber es ist leider so gelaufen wie immer, dass also die höheren Chargen bei der WHO, die lauter Mediziner sind, es nicht eingesehen haben, warum wir das eigentlich brauchen. Und es wurden dann, also das zweite Mal war ich ja jetzt dann fast 2 Monate im Kongo, in Isiro, wo ja auch eine Ebola-Epidemie war. Und da haben sie mich auch erst sehr, sehr spät hingeschickt, nämlich da zu einem Zeitpunkt, wo die Leute, die da hier von den jungen Leuten, da hier von den medizinischen Hilfsorganisationen bedrängt worden sind, wo die dann aber schon angegriffen worden sind mit Steinen und Macheten. Und dann hätte ich sollen diese Situation entschärfen.
Und haben Sie das gemacht?
Ich habe es ein bisschen machen können, weil ich sehr gut bekannt dort bin. Aber es war eben so, dass die den gleichen Fehler, den ich schon ihnen angekreidet habe im Sudan, dort wieder gemacht haben. Sie haben begonnen, also wie die Rambos, in die Gehöfte einzufallen und haben also die Verdachtsfälle oder die tatsächlichen Fälle in Plastiksäcke verpackt und in die Quarantänestation gebracht, haben ihnen die Kleidung verbrannt, haben ihnen die Matratzen verbrannt, haben ihnen zum Teil sogar die Häuser verbrannt. Vollkommen unnütze Sachen, weil das Ebola-Virus ist ein sehr empfindliches Virus. Wenn man alleine die Kleidung in die Sonne legt und vielleicht dann mit Handschuhen, mit Seife wascht, ist das alles in Ordnung. Und Kleidung ist für die Leute ein Teil ihres Körpers. Und niemand will etwas von seinem Körper freiwillig hergeben, weil das auch eben für magische Praktiken gegen ihn verwendet werden kann. Und das zweite Problem waren diese Quarantänestationen, die sie jetzt Centre de Traitement genannt haben. Also das ist nur eine andere Bezeichnung. Wenn da drin jemand war, hat er praktisch keinen Kontakt mehr mit seinen Verwandten gehabt. Und das sind alles Ahnengesellschaften. Und bei Ahnengesellschaften ist es unbedingt notwendig, dass sich Schwerkranke, Sterbende und noch die Toten, dass ich die anständig behandle, dass ich sie schütze gegen bösen Einfluss, weil sonst wären sie keine guten Ahnen, sondern böse Ahnen. Und böse Ahnen würden dann mein Leben ganz, ganz schwer beeinträchtigen.
Ruth, in Bezug auf diesen soziokulturellen Kontext bei kranken Menschen in außereuropäischen Kulturen, spielt da, ich habe es gerade gehört, auch Verhexung eine große Rolle? Spielt sie eine Rolle oder ist es einfach mit der Aufklärung wird es da weniger?
Hexerei spielt in sehr vielen afrikanischen Ländern eine sehr große Rolle. Ich habe 1995 habe ich begonnen, das erste Mal in Tansania zu arbeiten, bei einem traditionellen Heiler. Ich habe das im Rahmen meines Doktorats gemacht und habe eigentlich alle Patientinnen und Patienten, die zu diesem Heiler gekommen sind, habe sie interviewt, habe mit ihnen Gespräche aufgezeichnet, die zwischen dem Heiler und den Patientinnen stattgefunden haben, also therapeutische Gespräche. Und in jedem einzelnen dieser Gespräche war offensichtlich, dass Hexerei ein wichtiges Thema ist. Und das ist natürlich aus unserer Sicht relativ schwierig zu verstehen, was ist das jetzt Hexerei eigentlich? Es gibt so ein bisschen einen Vergleich, weil wir müssen ja das nicht immer sehr exotisch uns ansehen. Es gibt auch Vergleiche in Europa, wo es natürlich auch Hexereivorstellungen gegeben hat, das wissen wir und auch heute noch gibt. Zum Beispiel diese Vorstellung des bösen Blicks ist auch eine Vorstellung, die sehr, sehr gut vergleichbar wäre mit Hexerei. Und diese Vorstellungen sind eben wichtig, damit man sie kennt, wenn man dort arbeitet, wenn man dort medizinanthropologisch arbeitet oder auch wenn man dort medizinisch arbeiten will, dann muss man einfach wissen, dass es diese Vorstellung gibt und wie die Patientinnen und die Patienten darauf reagieren oder auch wie die Angehörigen darauf reagieren.
Und ist Verhexung nicht auch so ein bisschen ein normatives System, mit wo bestraft wird oder auch mit Sanktionen gedroht wird und...
Ja, ganz sicher. Wo, also es ist an sich,
wo die Leute einfach auch gehandelt werden
von der Gesellschaft, sozusagen als Kontrollinstrument. Ja, ganz sicher. Das ist sicher auch ein Aspekt. Hexerei findet sehr oft dann statt, wenn soziale Regeln oder soziale Normen übertreten werden. Oder das kann eben auch angedroht werden. Und hat natürlich sowohl positive als auch negative Aspekte. Also der positive Aspekt ist eben, dass man sich in der Gesellschaft eben adäquat den anderen gegenüber verhalten sollte. Also was einfach zum Beispiel angeht, dass das Teilen von Ressourcen, das Teilen von Geld oder auch von anderen Dingen. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sehr negative Auswirkungen haben, wenn man sieht, welche teilweise massiven Gewalteinwirkungen man hier sieht in manchen Teilen Afrikas. Also aus Tansania kenne ich zum Beispiel, dass es hier sogenannte Hexerinnen oder Hexer gibt, die dann von den Bevölkerungen massiv verletzt werden oder auch getötet werden. Also das ist sozusagen diese andere Seite der Medaille. Also es ist beides immer vorhanden. Und es ist beides, muss man sich beides einfach sehr, sehr kritisch auch ansehen.
Und funktioniert Verhexung?
Man sagt ja. Ich persönlich glaube jetzt nicht daran. Allerdings ist es schon so, wenn man sehr lange als Ethnologe, als Ethnologin in so einem Kontext arbeitet, man schon, und wenn es da jeden Tag 8 Stunden nur um Hexerei geht, dass man schon so ein bisschen eine Affinität dafür bekommt, dass man auf Dinge aufpasst, auf die man früher nicht aufgepasst hat. Zum Beispiel, wenn ich mit einer Freundin unterwegs war, die hat also für den Hinweg einen Weg genommen und für den Rückweg einen anderen Weg, weil sie gesagt hat, okay, wenn jemand dann sieht, dass wir dorthin gegangen sind, dann nehmen wir lieber einen anderen Weg, weil derjenige etwas Böse Wollendes vergraben könnte, zum Beispiel an der Wegkreuzung. Und das sind dann schon so Sachen, die so eine Auswirkung einfach haben im alltäglichen Leben auch des Ethnologen und Ethnografen.
Und was ist dann mit den Fetischen, die man persönlich dann umhängen hat als Ethnomedizinerin?
Also ich habe aus
oder
Afrika...
Oder Medizinanthropologin.
Wie auch immer, also sind beide Begriffe sind natürlich gültig. Also aus Afrika habe ich eigentlich wenig umhängen. Allerdings heute in der Vorlesung habe ich meinen Schlüsselbund herausziehen müssen, weil es da einfach um bösen Blick gegangen ist. Und ich habe auf meinem Schlüsselbund so ein kleines Artefakt aus Glas, das eben gegen den bösen Blick wirksam ist. Jetzt nicht, dass ich persönlich daran glaube, aber ich finde es einfach ein sehr nettes Artefakt. Das sind eben so Darstellungen so von Augen, meistens in Blau, die eben den bösen Blick abwenden sollen.
Yatandu ambaji ga ibo benge ambaji yatandu ga ibo be Adane go ande yakane da o tumo ga ibo be ai o tumo ga ibo And then I go and I can do to Monga. And the leg of Binene,
Während des Musikbeitrags ein bisschen geplaudert und der Herr Prinz hat gesagt, man muss die Magie von der Hexerei abgrenzen. Herr Prinz, wie ist es? Wie ist die Abgrenzung der Magie zur Hexerei?
An sich, es war der berühmte englische Anthropologe Sir Edward Evans Pritchard, der bei den Asande im Südsudan gearbeitet hat, der da ja ein epochemachendes Werk geschrieben hat, Witchcraft for a Reckless Magic Among the Asande. Der war Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre dort und der hat das also eine wunderbar dargestellt. Es ist einfach so, dass die Hexerei etwas ist, das eingeboren ist. Das muss der Mensch nicht einmal wissen, dass er das hat. Und er braucht keine Gegenstände dazu. Und magische Praktiken sind erlernbar. Das ist einfach, das heißt auch von der Magie, vom Können abgeleitet. Und das kann eigentlich jeder lernen. Und alles, was also irgendwie mit Gegenständen zu tun hat, also das berühmte Pupperl, in das hineingestochen wird, das ist eine magische Praktik, das ist nicht Hexerei. So, die Hexerei braucht keine Gegenstände. Und das ist in manchen Gebieten ein bisschen durcheinander und ineinander verwoben gewesen, vor allen Dingen auch in Mittelamerika und Südamerika. Aber in Afrika, in vielen Gebieten, wird da hier noch streng getrennt. Und gerade wenn ich wieder auf diese Ebola in Isiro zurückkommen darf, es wurden also dann diese beiden Praktiken, immer dann von einem Stamm wurde die magische Praktik als Ursache gesehen und vom anderen Stamm wurde die Hexerei als ursächlich gesehen. Und eben, wie gesagt, es ist eigentlich alles, was sich mit einem gewissen Ritual durchführe, in der festen Überzeugung, irgendetwas in meinem Sinn zu verändern, ist eigentlich magische Praktik. Also streng genommen ist jede therapeutische Behandlung bei uns auch bezeichnender Magie behaftet. Denken Sie nur, dass der Arzt hat gelernt, wenn er dieses Medikament nimmt, dann ist er fest überzeugt, dass das Ganze funktioniert. Und dann kommt es zu diesem doppelten Placebo-Effekt, auch wenn es nicht funktioniert. Es wird der Placebo-Effekt bei uns immer beim Patienten gesucht. Der ist aber auch beim Arzt. Wenn ich überzeugt bin als Arzt, ich habe ihm was Gutes gegeben, sehe ich am nächsten Tag die Symptomatik schon viel besser. Und dieser Optimismus, der greift dann auch auf den Patienten über. Und die beiden schaukeln sich auf. Und das ist sicher ein ganz schönes Beispiel, wie einfach es ist, durch eine ganz gewisse Anwendung von Sachen positiv zu wirken. Sie können ja bei uns auch die Farbmagie. bei den Medikamenten. Ne? Alles, was für Food fürs Herz und fürs Blut ist, das wird rot. Und alles, was gut für die Atmung ist, ist grün. Alles, was gut für Schlafen ist, ist blau. Alles, was gut für die Leber ist, ist braun und so weiter. Also das sind schon Sachen, die also eben überall hineinspielen. Und da wird immer unterschieden zwischen schwarzer Magie und weißer Magie. Die gibt es nicht, diesen Unterschied. Die gleiche Praktik kann einmal, wenn sie negativ ist und verboten ist, weil sie eben schädigend ist, kann sie schwarz sein. Und wenn sie nicht, wenn sie da ist, um etwas zu verbessern, dann kann sie weiß sein. Und da gibt es also immer wieder Beispiele, dass, die ich jetzt da hier nicht erwähnen möchte und kann. Oder doch?
Ja, natürlich, gerne. Ja.
Es gibt bei der Nasande zum Beispiel die Möglichkeit für einen Mann, beim Geschlechtsverkehr magische Substanzen in der Vagina der Frau hineinzubringen, die einen anderen Mann, der mit dieser Frau schläft, krank macht. Das ist weiße Magie, wenn es die Ehefrau ist und die mich von Nebenbuhler schützen will. Und das ist schwarze Magie, wenn es die Frau von einem anderen ist und ich den Ehemann treffen will.
Ja. Allerdings. Aber ist es nicht auch dann, wenn man unliebsame Zeitgenossen hat, dann einfach zu sagen, okay, wenn man Hexe ist, wenn man damit geboren wird, unliebsamer Zeitgenosse, das ist ein Hexer, den werden wir jetzt, wie die Ruth schon angesprochen hat, steinigen oder vertreiben. Das ist ja auch relativ easy. Oder gibt es da schon noch Grenzen, die eingehalten werden?
Ja, es gibt schon Grenzen, die eingehalten werden, aber man muss auch sehr, sehr vorsichtig sein, dass man Hexerei nicht mit normaler Gewalt sozusagen in einen Topf wirft. Ja? Also ich meine, es gibt einfach gewalttätige Exzesse, die manchmal mit Hexerei versucht werden, einfach zu rechtfertigen und die einfach ganz normale Gewalt sind. Ja? Also zum Beispiel in Tansania ist es also nicht sehr weit verbreitet, aber man findet doch immer wieder Fälle, wo zum Beispiel ältere Frauen Opfer von Hexerei werden. Und da ist es wirklich schon sehr oft so, dass dann jüngere Männer sind, die zum Beispiel mit dieser Frau verwandt sind und die dann einfach die Hexerei als Vorwand nehmen, um die Frau aus dem Dorf zu vertreiben. Und das kann natürlich auch vorkommen.
Also die sagen also das ist eine Hexe.
Das ist eine Hexe und sie muss aus dem Dorf weg, wenn sie nicht Schaden nehmen will.
Gibt es da kein Regulativ, wo dann irgendwer sagt, naja, aber so easy geht das auch dann wieder nicht?
Es gibt natürlich das Regulativ der Gemeinschaft, die, wenn sie stark genug ist, die sicher auch eingreifen wird. Aber ein Regulativ von Polizei oder von anderen Organen, öffentlichen Organen, darf man sich in solchen Ländern halt nicht erwarten, weil die einfach die Legislative nicht sehr, sehr stark vertreten ist und wenn sie vertreten ist, sehr korruptionsanfällig ist.
Ja. Herr Prinz, Sie haben gesagt, im Kongo war es ganz wichtig, einen Medizinanthropologen zu schicken, weil der die Mediziner quasi beschützt hat vor den Indigenen oder wie ist das abgegangen?
Naja,
also Sie haben gesagt, Sie sind verfolgt dann mit Macheten und dann kommt der Medizinanthropologe und schlichtet oder wie,
was hat der gemacht? Ich bin dort, ich kann zum Teil die Sprachen dort.
Das ist gut.
Und ich habe eben mit den Leuten, die hier alle kannte, gesprochen und sie haben sich ein bisschen beruhigt. Aber es ist eben so, dass sie sich ihre Kranken nicht wegnehmen lassen wollen und sie beginnen, ihre Kranken zu verstecken. Und das hat genau den gegenteiligen Effekt, den eigentlich die WHO will mit dieser Quarantäne, dass die Krankheit früher aus ist. Und dort, wo der Ursprung vermutet wird von dieser Epidemie, das ist Nanga Sisi gewesen, das ist eine Stadt ungefähr 45 Kilometer von Isiro weg, die ist aber nicht mit einem Fahrzeug erreichbar, sondern nur mit Fahrrad oder eventuell mit Kleinmotorrad. Und dort ist möglicherweise die Krankheit ausgegangen. Dort sind nie die Hilfstrupps hingekommen, weil sie einfach nicht mit dem Geländewagen fahren haben können. Dort haben die Leute weiter auch diese kleinen medizinischen Versorgungseinheiten in Anspruch genommen. Und wir wissen also, wie viele Tote ungefähr dort waren. Und die ganze Epidemie war 14 Tage früher aus, wie dort, wo sie die Quarantäne gemacht haben. Aber das wollte die WHO nicht hören. und in Isiro und dort, wo die Kranken sozusagen requiriert worden sind, dort haben die Konsultationen in den Krankenhäusern und in den Gesundheitsstationen für interne Fälle sind auf 5% zurückgegangen, weil alle Angst gehabt haben, dass sie in den Sack hineinkommen und in Quarantäne kommen.
Ja, schrecklich. Ruth, wie bringt man denn Public Health und Seelenzauber unter einen Hut? Nämlich setzt der Glaube an Verhexung setzt ja auch eine andere Konzeption von Seele, von Psyche voraus, oder?
Ich glaube, es ist einfach das Bewusstsein, dass Menschen Krankheit verschieden sehen und natürlich auch dann die Seele verschieden sehen. Also in der Medizinanthropologie versucht man ja sogenannte Erklärungskonzepte eigentlich zu liefern. Also wenn jemand zum Beispiel ein Beispiel aus Tansania, wenn ein Kind dort an Malaria erkrankt, dann sagen die Leute dort, das ist Degedege. Degedege ist ein, wenn man das übersetzt, wäre das Vogel. Und die Menschen glauben, dass durch diese Erkrankung, dass das Kind einen sozialen, einfach eine soziale, ein Tabu übertreten hat zum Beispiel, oder die Eltern auch so ein Tabu übertreten haben und dass deshalb das Kind krank wird. Diese Degedege gibt es zwar bei Kindern und es wird gesagt, es steht irgendwie in Verbindung zu Malaria, aber so eine richtige biomedizinische Erklärung wäre Malaria auch nicht. Also um das einfach zu wissen, wenn jemand erkrankt, wenn ihm ein Kind zum Beispiel fieberhaft erkrankt und die Menschen dazu sagen, das ist Degedege, muss ich als Mediziner wissen, dass das nicht gleichzeitig einfach Malaria sein muss unbedingt. Also es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, wie Krankheit gesehen wird, wie Krankheit auch ausgedrückt wird, wie man die Ursache von Krankheit sieht. Und gerade dieser Bereich ist eben auch für Public Health sehr, sehr wichtig. Ist auch für uns sehr wichtig, ist auch in unseren Regionen sehr wichtig und ist auch wichtig, eben diese soziokulturellen Implikationen einfach zu verstehen.
Interagieren die Heiler mit den Medizinern oder gibt es da eher so ein bisschen, der eine macht es besser als der andere oder gibt es da...
Also es hängt von der Region ab. Es gibt natürlich sehr handfeste Konkurrenzverhältnisse.
Konkurrenz war das Wort natürlich gerungen.
Und also zum Beispiel in einem Krankenhaus in Tansania, in Ilembula, ist es so, dass es an sich ein sehr, sehr gutes Missionsspital ist, wo sehr gute Ärztinnen und Ärzte arbeiten und sehr gutes Pflegepersonal, die an sich sehr, sehr gut ausgestattet sind. Und rund um dieses Krankenhaus haben sich traditionelle Heiler angesiedelt. Also alle diejenigen, die sich im Krankenhaus nicht richtig behandelt fühlen oder die eben meinen, dass das eine zusätzliche traditionelle Behandlung erfordert, die würden dann dort zum traditionellen Heiler gehen. Und natürlich diejenigen im Krankenhaus sagen, geht's eher nicht zum traditionellen Heiler, speziell bei Infektionskrankheiten. Der Heiler sagt, geht's nicht ins Krankenhaus, weil dort landet sie ja nur im Sarg, mehr oder weniger. Also das ist immer so die Auffassung.
Quarantäne.
Oder in der Quarantäne dann in Bezug zu Ebola. Also es ist einerseits eine Konkurrenz, andererseits gibt es natürlich schon Projekte. Also wir haben zum Beispiel in einem EU-Projekt, das 5 afrikanische Länder und 3 europäische Länder zusammenbringt zum Thema Ressourcen in der primären Gesundheitsversorgung. Also Personalressourcen in der primären Gesundheitsversorgung, wo wir auch versuchen, traditionelle Heiler einzubinden. Und zwar gerade eine ganz spezielle Gruppe, nämlich die sogenannten Traditional Birth Attendants, also die traditionellen Hebammen, die wirklich traditionell ausgebildet werden. Und die insofern einbinden, als man ihnen genau sagt, bei welchen Symptomen wenn eine Mutter, eine Gebärende diese und jene Symptome hat, wann diese Frau zum Beispiel weitergeschickt werden soll ans Krankenhaus oder was sie einfach tun kann. Also es ist ganz wichtig, dass diese Zusammenarbeit einfach stattfindet, weil die Leute ganz reell sehr oft das Erste zum traditionellen Heiler gehen einfach.
Und da ist die Frage, wo die Menschen lieber hingehen, also oder wo sie eher hingehen.
Das hängt sehr stark einfach vom Krankheitsbild auch ab oder hängt sehr stark davon ab, wie die Möglichkeiten sind. Weil ein traditioneller Heiler ist oder eine Heilerin ist in fast jedem Dorf vorhanden. eine Gesundheitsstation nicht. Und selbst wenn sie vorhanden ist, dann gibt es sehr oft keine Ressourcen oder es gibt kein Personal dort, weil die Leute halt nicht gerne am Land arbeiten, sondern lieber in der Stadt arbeiten. Und hier sind die Leute natürlich auch gezwungen, zu dem traditionellen Heiler zu gehen. Aber sie machen das auch sehr gerne, weil der traditionelle Heiler eben in ihrer Tradition steht und sie versteht.
Wir haben ja vorher darüber geredet, dass Ahnenkult und Ahnenverehrung sehr wichtig ist. Jetzt meine Frage, wie geht man jetzt explizit im Kongo mit den sterbenden Menschen um? Und ist das eben, wenn man es richtig macht, auch bei einer Ebola-Epidemie möglich?
Ja, vielleicht müsste man da zuerst sagen, dass der Ahnenkult mit der Clan-Organisation zusammenhängt. Was ist ein Clan? Der besteht aus vier verschiedenen Entitäten. Aus den noch zu gebärenden Menschen, aus den lebenden Menschen, aus den toten Menschen und aus dem Clantier. Und die sind als Einheit zu betrachten. Ne? Und ich kann also einen Sterbenden, einen bereits Toten, nicht alleine lassen. Er wird ja auch zu seinem Grab wieder lange Zeit Essen hingebracht. Oder wenn eine Mutter, die noch stillt, ihr Kind verliert, dann wird der Finger etwa durchbohrt von dem Kind. Und da wird ein Pflanzenfaden durchgezogen, der wie eine Nabelschnur dann diesen kleinen Sarg verlässt, wo dann die Mutter jeden Tag hinkommt, die hält diesen Faden, um Milch auf diesen Faden zu spritzen, um ihr Kind im Jenseits zu ernähren. Und es ist halt so, dass also der Zusammenhalt im Clan, der muss gewahrt bleiben. Und wenn jetzt da hier jemand beim Sterben und als Toter ausgeschlossen ist, weil man einen einfach nicht auch schützen kann. Man muss ihn ja mit Rituale schützen, auch gegen Hexerei oder gegen magische Praktiken. Und wenn man das nicht macht, dann wird eben ein böser Ahne, der ausgeschlossen ist, aus seinem Clan sich ausgeschlossen fühlt, und der wird dann seine Nachkommen, also Unglück bringen. Und bei der Ebola ist es halt so, an sich ist es ja, wenn ein Ebola Kranker gestorben ist, ist er nicht mehr weiß Gott wie infektiös. Er atmet ja nicht mehr. Und der Ebola wird ja meistens als Tröpfcheninfektion verbreitet. Er wird natürlich auch durch Körpersekrete. Die habe ich schon da. Aber wenn ich diejenigen Leute, die diesen Toten da hier behandeln, mit einem kleinen Schutzanzug, der nicht viel kostet, und entsprechende Handschuhe versorge, dann könnten die diesen Kranken selbst beerdigen. So ist es aber so, dass da hier dann diese Leute aus der Quarantänestation unter Abschreckung der Leute den Verstorbenen ins Grab hineingeben, und die Leute dürfen erst hin, wenn ein halber Meter Erde darüber ist.
Und im Sack, und ich glaube, das ist ja auch ein Wahnsinn.
Naja, sie haben dann schon einen Sarg, Aber das ist, habe ich immer wieder gerade in Zentralafrika gesehen, der Sarg hat keinen Deckel, der ist offen. Damit der ja als Ahne wieder heraus kann. Hm? Früher wurden sie nur eingewickelt in Tücher und das Grab wurde mit Matten ausgelegt, mit geflochtenen. Und durch den Einfluss von Europa sind die Särge ins Spiel gekommen, aber ohne Deckel. Und das ist halt auch etwas, was man mit geringen Maßnahmen den Leuten ermöglichen kann. Man kann auch zum Beispiel die nächsten Verwandten des Erkrankten mit Schutzanzügen ausrüsten. Die WHO hat bestellt, ich weiß nicht, um 3 Tonnen Material, unter anderem auch solche Schutzanzüge, die sie auch an die Leute dann verteilen wollten, nur die sind aus Kinshasa nicht weggekommen, weil kein Transport da war. Sie müssen denken, ich sehe aus einer Stadt mit 300.000 Einwohnern und ist nur per Flugzeug erreichbar, weil alle Straßen bereits kaputt sind. Und das wäre halt die Lösung gewesen. Und wir haben nach diesem Fiasko, das sie gehabt haben in Sudan, im Südsudan, in Yambio, 2006 eine Konferenz in Paris im Institut Pasteur gehabt. Und da wurden diese Richtlinien mit der WHO besprochen und auch von der WHO akzeptiert. Aber dann 2012 haben sie es einfach nicht mehr gewusst. Und haben wieder, wir haben gesagt, es muss immer ein entsprechender Medizinanthropologe mit dem Emergency Team mitfahren, der die Gegend kennt. Und das ist also nicht gemacht worden. Und dann kommt man immer hinten nach, ja, wir brauchen jetzt jemanden, der die Leute beruhigt, wo also die Leute schon so aufgebracht sind. Mhm. Ich bin auch mit Steinen beworfen worden, von jungen Buben. Also das ist wirklich, also wenn man da hier solche Eingriffe macht, muss man wissen, was man tut.
Wie ist denn das möglich dann in so einem Clan, einfach wenn wirklich viele Leute sterben, wie 50, 60 oder 40, 50
Nein, das war in Gesamt Isiro, waren die bekannten Fälle waren ungefähr 75 oder 78 und das war eine so, unter Anführungszeichen, harmlose Ebola-Epidemie, es sind nur 50% gestorben, also 35 Tote. Weil in anderen Gebieten, zum Beispiel in Uganda, die letzte, das waren 95. Ja. Und besonders in Gebieten, wo sehr viele HIV-Positive sind, dort wütet sie noch viel Ärger. Aber die Dunkelziffer ist unheimlich hoch, weil die Leute ja ihre Kranken verstecken. Draußen, die kommen, nehmen sie aus den Gehöften heraus, bringen sie den Wald hinaus, machen temporäre Hütten aus Laub und Ähnlichem. Nur damit sie ja nicht weggenommen werden ihnen. Und das hätte man halt verhindern können, wenn man von Anfang an, erstens, ist es notwendig, dass man mit den traditionellen Autoritäten einmal Kontakt aufnimmt. Das heißt, mit den Chefs, mit den Alten, mit dem Rat der Alten, mit den einflussreichen Leuten und mit denen das Ganze bespricht. Und mit diesen gemeinsam, und eben auch mit den traditionellen Heilern, weil die da natürlich unheimlich dagegen arbeiten, soll man dann die Betroffenen aufsuchen und ihnen die Situation erklären. Und das ist überhaupt nicht gemacht worden.
Ja. Herr Prinz, wie beschaffen sich die Menschen denn in diesen unzugänglichen Gebieten, wo es keine Straßen gibt, also im Urwald, wo nicht an jeder zweiten Ecke eine Apotheke ist, wie beschaffen sich die Medizin?
Naja, die Arzneipflanzenkenntnis ist in all diesen Gebieten bei den Leuten sozusagen eins mit der Natur leben, sehr hoch. Und es ist ein eigenes Spezialfach, das ist die Ethnopharmakologie, die also versucht zu untersuchen, welche Pflanzen verwendet werden, wie sie zubereitet werden, wie sie gefunden werden und so weiter. Und wir müssen ja auch etwas festhalten, das muss ich immer wieder dazu sagen. Unsere moderne Pharmakologie, sämtliche Schlüsselsubstanzen der modernen Pharmakologie, bis ganz wenige Ausnahmen, haben traditionellen Ursprung. Nur unsere Pharmakologen, die zitieren das praktisch nicht.
Haben Sie da ein paar Beispiele?
Ja, zum Beispiel den Fingerhut, das Digitalis. Digitalis hat ein schottischer Arzt, Wizaring, ungefähr um 1750 bei einer schottischen Kräuterfrau gesehen. Der Wizaring hat gesehen, dass die das also zur Entwässerung nimmt. Ja, bei Herzschwäche hat man natürlich Ödeme und dann wirkt das natürlich sehr gut, weil die Herzaktivität gestärkt wird. Und da ist dann in den 90er Jahren eine Monographie von diesem Wiesering erschienen. Und in dieser Monographie steht über diese Kräuterfrau, wo er es gesehen hat, ein einziger kleiner Absatz. Mhm. Und wenn wir denken, schauen Sie, es gibt so viele Beispiele. Denken Sie an das Coca, mit Lokalanästhetikum. Denken Sie an Curare, als Muskelrelaxanz. Denken Sie an Physostigmin, Pilocarpin, gegen das Glaukom.
Ja.
Ja, das sind lauter Sachen, die bei traditionellen Heilkunden gefunden worden sind. Und die ersten europäischen Schiffe, die weggefahren sind, haben immer auch gleich einen Arzt an Bord gehabt, der die traditionelle Pharmakopö sofort studiert hat, um zu schauen, wie sie verwendbar ist. Weil sie sind ja abgeschnitten gewesen von Nachschub aus Europa. Und da gibt es also sehr schöne alte Arbeiten, etwa von Garcia da Horta, das war der Chefarzt der portugiesisch-ostindischen Kompanie, der der Ceylon, also Sri Lanka, erste Mal eine traditionelle Heilkunde beschrieben hat und dabei auch die Ravolfia das erste Mal beschrieben hat. Oder Willem Biso.
Die Ravolfia ist?
Die Ravolfia. Da sind drei Alkaloide drin, die verwendet werden. Das ist das Atschmalin als Herzmittel, was auch immer in Verwendung ist. Das Reserbin, das also ein sehr gutes Hochdruckmittel war, das aber jetzt verdrängt worden ist. Aber ich sage Ihnen, es kommt wieder zurück, weil es eine sehr große therapeutische Breite hat. Und das Raubasin zur Durchblutungsförderung, das ist in der Ravolfia drinnen. Oder zum Beispiel der Willem Biso, Guglielmo Bisonis, der war der Chefarzt der holländisch-brasilianischen Kompanie, der Kompanie. Also Nordbrasilien war ja etwa 30 Jahre lang von 1625 bis 55 oder so irgendwie, war das eine holländische Kolonie. Das haben das den Portugiesen weggenommen. Und der Willem Biso hat dort das erste Mal auch das Emetin beschrieben. Das Emetin, das also bei sehr lange bei der Amöbur verwendet wurde und auch heute noch Reservemittel ist, das auch starkes Erbrechen auslöst. Deswegen ist es, glaube ich, noch immer in Rettungsautos als Sirup drinnen.
Die Brechwurz,
quasi. Damit zum Beispiel Kinder, die was Böses geschluckt haben, kriegen diesen Saft zu trinken und dann erbrechen sie.
Ja.
Und dieses Emetin beschreibt er ganz genau, der hat sogar schon in den After hineingeschaut und hat gesagt, ja, die Medizinmänner unterscheiden ganz genau, ob das die Kakochymia ist, also das ist der Durchfall, oder auch die Ulzeration ist, die Geschwüre. Und die Amöbenruhe macht Geschwüre. Aber die Amöben sind erst Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt entdeckt worden, aber man konnte sie bereits um 1630 mit diesem Mittel behandeln.
Und wie geben die traditionellen Heiler, die sich auch mit der Pflanzenheilkunde, sage ich mal, auskennen, geben das weiter natürlich? Geben sie das in der Familie weiter oder wird da einer bestimmt oder kommt einer hin und sagt, ich möchte gern Heiler werden? Wie passiert das?
Sehr oft wird das in der Familie weitergegeben. In Tansania ist es auch manchmal so, dass es Generationen überspringen kann, also dass es der Großvater an den Enkel gibt oder die Großmutter an die Enkelin. Und das Wissen wird in vielen, vielen Jahren dann von diesen Adepten sozusagen gelernt und sukzessive angeeignet. Also es ist ja nicht nur so, dass dort Heilpflanzen verwendet werden, sondern ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist ja auch die Verwendung des Orakels, um Krankheitsursachen herauszufinden zum Beispiel.
Wie wird das, das ist interessant, was wird da, werden da die Knöchelchen in die Luft geworfen oder aus Tiereingeweiden gelesen, was passiert da?
Also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Orakel legen kann. Es gibt natürlich die Möglichkeit, in Tiereingeweiden zu suchen, in Südamerika zum Beispiel ist ja das auch sehr, sehr bekannt, dieses Meerschweinchen-Orakel, dass man da lebende Meerschweinchen, ja, sie sind sehr nett, die Meerschweinchen. Ich hatte auch einmal.
Die essen sie
auch. Die werden auch konsumiert natürlich, werden auch gegessen, sind ein sehr, sehr wichtiger Proteinlieferant, aber werden auch in der traditionellen Medizin verwendet, hier vor allem, soviel ich weiß, weiße Meerschweinchen, die dann am Patienten entlang gerubbelt werden sozusagen. Und dann werden sie geschlachtet, wenn sie das dann überleben, werden sie geschlachtet. Und dann schaut man in den Eingeweiden nach, was da im Meerschweinchen für Erkrankungen drinnen sind. Und das ist dann sozusagen äquivalent zu dem, woran der Patient leidet. Oder in Tansania ist es auch sehr weit verbreitet. Das ist eben weniger spektakulär, dass man eben mit Hilfe einer Rassel, mit Hilfe eines speziellen Objekts, wo Luftblasen zu sehen sind, und dieses Objekt wird vom Heiler einfach geschüttelt und dann schaut er, wo bewegen sich da die Luftblasen hin und her von diesem speziellen Saft, der da drinnen ist. Und aufgrund dessen kann er dann eben feststellen, was für eine Krankheit einfach vorhanden ist oder welche Probleme auch vorhanden sind. Es geht ja dann nicht nur um Krankheit, sondern auch um allgemeine Probleme wie Probleme in der Familie oder Probleme am Arbeitsplatz oder auch anderes. Und da kann er dann sehr, sehr genau feststellen, wo das einfach ist. Und es gibt sehr, sehr ausgefeilte Orakelformen in Afrika und auch in anderen Teilen der Welt. Es gibt sehr, sehr einfache. Es gibt auch ein sehr einfaches Ja-Nein-Orakel. Das kann eigentlich jeder selbst auch zu Hause ausprobieren, wenn er so ein kleines Objekt sich bastelt. Das ist ein sogenanntes Reibe-Orakel, das man sich einfach anfertigen kann. Also bei dem Heiler, bei dem ich längere Zeit gearbeitet habe, war das eben so eine halbe Fruchtschale, die am Boden entlang gerieben wird mit einem ohrenbetäubenden Quietschen. Also wenn man das nicht macht, sollte man das eher vermeiden. Da wird einfach an die Ahnen immer eine Frage gestellt. Zum Beispiel die Frage, diese Patientin kommt zu mir her, kann ich dieser Patientin helfen? Und dann rubbelt er da entlang mit diesem Gerät, und sobald das Gerät zum Stocken anfängt, ist das sozusagen das Ja. Und dann kommt die nächste Frage, und das kann sich über viele, viele Stunden auch ziehen, und immer wieder kommen die Patienten und versuchen auf diese Art und Weise eben beim Heiler Hilfe zu holen oder zu suchen.
Wird in Ihrem Masterlehrgang auch diese in deinem Masterkurs auch die Pflanzenheilkunde gelehrt, weitergegeben?
Wir werden einen Teil darin schon auch haben, der sich ein bisschen mit Pflanzen beschäftigt. Was für uns allerdings wichtiger ist und auch für diese Region, glaube ich, wichtiger ist, dass wir auch Ernährungsanthropologie da enthalten haben, weil es einfach auch in dieser Region auch sehr viele Unterernährungen gibt, beziehungsweise gibt es auch Erkrankungen, die offensichtlich mit Unterernährung irgendwie zusammenhängen. Zum Beispiel gibt es in Gulu eine Erkrankung, die sich nennt Nodding Disease, wo man, man weiß einfach nicht, wie die Ursache ist dieser Erkrankung. Man hat sehr viele Erkrankungsursachen bereits ausschließen können. Also es sind weder Viren noch Bakterien noch Prionen. Und die Symptome sind, dass die Kinder einfach sehr, sehr stark regredieren, dass sie im Alter, also wenn sie älter werden, dass sie, wenn sie älter werden, dass sie geistig einfach nicht mitkommen mit den anderen Kindern, dass sie auch körperlich regredieren. Und da weiß man einfach nicht, wie das, was da die Ursache ist, aber man weiß, und man kann sehr, sehr schön auch erkennen, dass die Gabe von zum Beispiel von Proteinen, von Milch zum Beispiel, die Symptome sehr, sehr gut bessern kann. Also hier in diesem Fall wäre für uns die Ernährungsanthropologie dann doch wichtiger als die Ethnopharmakologie.
Ja, wir sind leider schon am Ende der Sendezeit angelangt. Ich danke meinen Gästen für das Kommen ins Studio. Danke.
Ich danke Ihnen.
Danke, Herr Prinz, fürs Kommen, und ich wünsche noch einen schönen Abend.